Hallo meine Lieben und Happy New Year! Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und bereit für eine weitere Folge von How to Fly. Heute sprechen wir über Mut, über Neuanfänge und eine Lebensphase, in der viele vielleicht gar nicht mehr an Veränderung denken. Ich freue mich sehr, dass ich Birgit Fenderl zu Gast habe, die mir erzählt, wie sie als über 50-Jährige beruflich noch einmal ganz von vorne begonnen hat. Nach 32 Jahren als Moderatorin beim ORF hat sie ihre Fixanstellung hinter sich gelassen und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Birgit erzählt mir offen, was sie zu dieser Entscheidung bewogen hat, welche Herausforderungen sie meistern musste, welche Rolle Angst dabei gespielt hat und warum es Zeit gebraucht hat, bis sie bereit war, diesen Schritt tatsächlich zu gehen. Dabei kommen wir auch an einem wichtigen, aber oft tabuisierten Thema nicht vorbei, der Menopause. Wir sprechen darüber, wie dieser biologische Umbruch das berufliche und private Leben beeinflusst und wie viel Kraft auch in diesem Neuanfang steckt. Birgit teilt sehr persönlich, wie sie selbst die Wechseljahre erlebt und warum sie ihren Podcast von wegen Pause gefühlt noch ewig weitermachen kann. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Birgit, schönen guten Morgen. Ich muss jetzt fast sagen, buenos dias.
Buenos dias, encantada de estar aquí.
Igualmente.
Danke dir, ist lustig, wir sitzen in dem Studio, in dem ich von wegen Pause aufnehme und ich sitze auf der Seite der Gäste und sehe mal, was die für einen schönen Blick haben. Eigentlich.
Ich schaue dich an.
Musst du.
Ja, ich habe mir gedacht, ich muss jetzt gleich was auf Spanisch sagen, weil ich ja weiß, dass du auch sehr gut Spanisch sprichst.
Und sehr gerne.
Und sehr gerne und ja. Ich ja auch ein Teil meines Herzens, wie wir gerade gesagt haben, auch noch in Barcelona ist. Liebe Birgit, du hast sehr viele Jahre beim ORF gearbeitet.
Also 32.
32 sogar.
Ja, wow. Ist verdammt viel.
Ja. Warst Moderatorin bei der Zeit im Bild, Report, zum Schluss beim Studio 2. Mhm. Wie du gerade gesagt hast, 32 Jahre, das ist nahezu ein gesamtes Berufsleben.
Also ist mehr als die Hälfte meines Lebens, ja.
Mhm. Und hast dann mit 53 dich entschieden, warst du 53?
54. Am 20. Dezember, da war ich noch 53, war meine letzte Sendung und im Jänner wurde ich dann 54, also ja, however.
Okay. Auf jeden Fall hast du in diesem Alter entschieden, den ORF zu verlassen, etwas Neues zu starten. Ein Alter, wo viele Menschen eigentlich schon an die Pension denken und hoffen, dass sich beruflich nichts mehr verändert, damit das alles
das
schön glatt geht.
Das war vielleicht früher ein bisschen so. Also ich bin ja jetzt auch so ziemlich die erste Frauengeneration, bin Jahrgang 71, wo wir auch gesetzlich bis 65 arbeiten müssen. Mhm. Ich arbeite an sich gern. Also ich denke, ich hoffe, ich werde eigentlich immer ein bisschen was arbeiten, hoffentlich dann später halt ein bisschen nicht mehr so gestresst. Mhm. Aber die Pension, das ist so weit weg von mir, dass das überhaupt nicht am Radar war. Aber du hast schon recht, natürlich ist es ein ungewöhnlicher Schritt. Ich hatte eine Festanstellung im ORF. Sowas gibt man normalerweise nicht auf. Ich habe es trotzdem getan.
Mhm. Und warum?
Weil das eigentlich ein sehr langer Prozess war, der dem zuvor gegangen ist. Also das ist nicht von heute auf morgen gegangen. Und dann, also du hast meine Sprachen angesprochen vorher. Das hat mir immer ein bisschen, ich habe ja auch in der Außenpolitikredaktion gearbeitet. Ich wollte eigentlich Auslandskorrespondentin werden. Da ist dann die ZIP 3 mir dazwischen gekommen, wo sie mich gefragt haben, ob ich das moderiere. Und natürlich sagt man zu so einer Chance absolut nicht nein. Und das war dann auch für mich, ich war die ersten Jahre wirklich komplett alleinerziehend mit meiner Tochter, eine wirklich gute Chance, das zu vereinbaren. Ich habe dann die Tageszeit im Bild moderiert, habe in der Früh mein Kind in den ORF-Betriebskindergarten gebracht und konnte dann zur ZIP 9 und ZIP 13 gehen. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber irgendwie ist ein bisschen was von meinen beruflichen Dingen auf der Strecke geblieben. Meine Sprachen, andere Dinge, die mich interessieren. Ich unterrichte schon sehr lange an Fachhochschulen für Journalismus auch. Ich gebe gern weiter auch meine doch recht langjährige Erfahrung. Und immer wieder war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ist da noch was? Und es ging aber nicht, weil ich war wirklich so beschäftigt damit, auch meine Tochter, die Legasthenikerin, ist eine blitzgescheite Frau inzwischen, jetzt ist sie 20, aber mit diesem Schulsystem es sehr schwierig gehabt hat und sie ist trotzdem durchmarschiert zur Matura, aber das war nicht so einfach. Und da habe ich sehr viel Kapazität einfach für sie gebraucht. Und es war einfach vollkommen klar, ich kann nicht irgendwie noch mich beruflich neu erfinden gleichzeitig. Was nicht heißt, dass ich auch viel Kapazität in meinen Job gesteckt habe, aber der war irgendwie, ich wusste, was mich erwartet und das war irgendwie sicher. Und dieser Gedanke hat mich immer wieder verfolgt und dann habe ich ihn immer wieder beiseite gelegt. Dann hat meine Tochter maturiert. Man muss schon auch dazu sagen, dass ich das Gefühl bekommen habe, die letzten sozusagen 10 regulären Jahre, die ich da im ORF noch vor mir habe, das wird nicht besser, das wird eher schwieriger und schlechter, so wie es halt in der Medienbranche ist.
Aufgrund deines Alters meinst du, oder?
Nein, überhaupt. Also auch, man muss ja nur anschauen, wie schlecht es Medien geht. Mhm. Ja. Es ist immer weniger Geld da, immer mehr Druck. Ja, natürlich als Moderatorin auch das Alter. Irgendwann wäre klar gewesen, das ist irgendwann zu Ende am Schirm. Und was tue ich dann? Da gibt es auch nicht wirklich Karriereplanungen. Ich habe auch keine Chance gehabt, in irgendeiner Form mal einen Homeoffice-Tag zu machen, weil wenn du immer eine Sendung machst, die live ist, bist du immer punktuell im Studio. Und ich habe mich nach mehr Flexibilität auch gesehnt. Und das war so eine das und das und das. Und dann bin ich in die Wechsellehre gekommen, die ich ja da auch thematisiere in meinem Podcast. Und habe, wie ich jetzt inzwischen, wo ich mich so mit dem Thema beschäftige, einen ziemlichen Klassiker auch hingelegt. Manche trauen sich es halt nicht so radikal oder können es auch nicht so. Und dann habe ich gedacht, so, die Tochter ist aus dem Gröbsten, ich starte neu durch. Und das wäre nicht gegangen parallel zu einer ORF-Anstellung. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mich entscheiden. Und dann habe ich aber schon, weil ich an sich schon ein sicherheitsliebender und vorsichtiger Mensch bin, ich habe ein Business-Coaching gemacht und habe für, wieder und mit Beratung. Und irgendwann war mir klar, okay, let's go. Und dann habe ich es getan.
Super, sehr, sehr mutig. Und weil du es gerade angesprochen hast, die Wechseljahre, mhm. Du hast eben jetzt auch einen Podcast genau zu dem Thema. Haben die Wechseljahre und diese hormonellen Veränderungen etwas dazu beigetragen, dass du diesen Neustart, diesen Umbruch gemacht hast?
Also bewusst nicht, aber jetzt im Nachhinein gesehen, denke schon. Mhm. Weil es eine Phase ist, die auch auf der psychologischen Seite oder auf der Sich-Selbst-Finden-Seite einiges tut. Und man natürlich, die Lebensmitte ist überschritten, auch wenn ich hoffentlich, wenn ich gesund bleibe, bald über 80 werde, was ich hoffe. Aber trotzdem, weißt du, so viel Zeit hast du nicht mehr, um Dinge zu realisieren, wie wenn du mit 20, 25 da stehst. Und dann beginnst du nachzudenken. Und das tun ja einige Frauen. Ich spreche ja von wegen Pause in meinem Podcast ja mit einigen Frauen, die da doch nochmal ein Rädchen gedreht haben. Und wie gesagt, das war ein langer Prozess und es waren viele Dinge, wo ich mir immer gedacht habe, ich würde gerne mir noch ein bisschen neu aufstellen, aber es geht nicht. Und dann ist natürlich dieser Punkt, wo du in meinem Fall als Mutter nicht mehr so die volle Verantwortung hast, du hast sie immer, aber wo du ein bisschen wieder auf dich selber schauen kannst.
Und flexibler bist.
Mhm. Flexibler bist und wieder, wenn ich das Gefühl habe, jetzt, was tue ich jetzt manchmal, ich arbeite ein Wochenende durch, dann arbeite ich halt ein Wochenende durch, aber da steht nicht ein Kind neben mir, der sagt, was machen wir heute? Bis lang war und dann sind wir halt ins Theater gegangen oder ins Zoo. Ja? Und man kann wieder ein bisschen mehr auf sich selbst auch schauen.
Und du sagst, du hast dich wirklich sehr gut auch vorbereitet auf diese Veränderung mit einem Coaching. Welche Gefühle haben dich da begleitet bei dem Gedanken, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu tun? Mhm. Wie du gesagt hast, du warst ja vorher eigentlich dein gesamtes Berufsleben fix angestellt, super sicherer Job. Wie ist es dir dabei gegangen, in die Selbstständigkeit zu gehen?
Das war sehr, sehr spannend, weil wie das dann ist, habe ich dann erst nach ein paar Monaten gemerkt. Aber in dem Prozess, und ich bin ja erst am Anfang, also es geht jetzt das erste Jahr zu Ende. In dem Prozess war es so, dass ich einfach auch herausgearbeitet habe, ich bin inhaltlich oder innerlich eigentlich eh schon 3 Schritte im Neuen und hänge aber noch im Alten. Und das Einzige, was mich daran hindert, es zu tun, ist Angst. Mhm. Da haben wir das, ja.
Also, sehr ich oft, ja.
Und das war ein super Coachin in dem Fall, die mir das dann alles auch so aufgezeichnet hat. Und man muss schon dazu sagen, also natürlich konnte ich mir durch meinen Job im ORF sehr viele Kontakte aufbauen, habe mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt und habe auch mal mir geschaut, okay, wo kann ich anknüpfen, wo kann ich irgendwie schauen, mit wem kann ich zusammenarbeiten. Und das war dann der nächste Schritt, dass ich schon das letzte halbe Jahr, also da habe ich wirklich irre viel gearbeitet, voll im ORF und voll in mein Neues und begonnen mir schon eine kleine Struktur. Einiges hat sich dann ganz anders entwickelt im ersten Jahr, als ich gedacht habe, aber so zumindest so eine Fallback-Position aufzubauen, wo ich weiß, das und das kann ich schon machen. Irgendwie. Und das hat mir die Angst genommen und dann habe ich mich auch getraut. Wie das dann wirklich war, hat sich so mal, ich meine, ich habe mich selbstständig gemacht und Donald Trump hat die nächste Amtszeit übernommen, hat mit Zöllen und sonstigem Wahnsinn die Welt genarrt, ja, was er ja nach wie vor tut. Und ich habe dann schon gemerkt, hui, ich gehe aus der Deckung und die Wirtschaft ist total volatil und total schwierig. Ich habe auch erlebt in den ersten Monaten, ich war für schöne Eventmoderationen, das mache ich natürlich auch und sehr gerne, eigentlich quasi schon gebucht und dann habe ich gesagt, im Moment, das machen wir uns intern, es ist schwierige Zeiten und wir machen die Veranstaltung gar nicht. Irgendwie, das war gerade so diese ersten Monate, macht noch grüß Gott. Ja. Mhm. Kommt kein regelmäßiges Gehalt, der Auftrag klingt gut, aber er kommt dann doch nicht.
Also viel Unsicherheit.
Also das war schon, da merkst du dann erst, okay, was das ist. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mir schon auch überlegt, okay, wo habe ich irgendwelche, ich habe schon sehr früh zu arbeiten begonnen und Gott sei Dank ein bisschen ein Minimum an Reserven auch auf die Seite gelegt. Also für so Zeiten, wo gar nichts geht, hätte ich auch eine Reserve. Mhm. Ja, nicht für 10 Jahre, sicher nicht, aber mal für 3 Monate schon. Und jetzt ist der Herbst gekommen und ich bin am Arbeiten ohne Ende und es geht auf und es geht auf und es geht auf und ich merke auch irgendwie, wie Kontakte zu weiteren Kontakten führen und ich bin in einem Ausmaß happy und ich fühle mich so frei, weil ich war so lang in einem Großunternehmen und ich glaube, das ist ganz wurscht, ob das jetzt ORF, Siemens, IBM, Bank oder however heißt. Ein Großunternehmen hat ganz gewisse Strukturen und Mechanismen und ich fühle mich jetzt einfach sehr frei.
Ja, es sind jetzt auch wirklich deine Augen aufgegangen, wie du das gesagt hast, dass du dich frei fühlst und dass es jetzt so läuft. Das heißt, jetzt zurückblickend in diesem ersten Jahr, wie geht's dir
damit? Ja. Gut, schon mit Krisen, also wie gerade angesprochen. Und ich denke, die werden auch wieder kommen. Mhm. Nur, ich hoffe, ich habe vor allem so viel gelernt. Ich habe Dinge entdeckt, die mir gar nicht klar waren, dass da eigentlich auch ein Bedarf ist und dass ich da auch wirklich was tun kann. Also ich stürze mich jetzt zum Beispiel auf das Thema Kameratraining. So viele Leute arbeiten spätestens seit Corona online und haben nie die Zeit gehabt, sich bewusst zu machen, dass sie eigentlich vor der Kamera arbeiten, was ganz gewisse Gesetzmäßigkeiten hat. Und da habe ich begonnen, jetzt mit ein paar Firmen zu arbeiten. Und es macht dann Höllenspaß, auch zu sehen, dass ich da einfach wirklich was weitergeben kann. Mhm. Dazu habe ich auch schon Vorträge gehalten. Und zum Beispiel kamen dann zuerst die Anfragen auch für Vorträge. Und ich habe mein Leben lang keine PowerPoint-Präsentation gemacht. Habe ich nicht gebraucht. Ich habe viele Geschichten auch gemacht. Ich habe als Redakteurin und Chefin vom Dienst und so auch gearbeitet. Und da bist du halt zu den Grafikern gegangen und die haben dir die Grafik fürs Fernsehen gemacht. Mhm. Ich bin davor gesessen, wie ich liebe es inzwischen, Präsentationen zu machen. Ja? Ich habe jetzt nicht viel gelernt einfach auch und das wollte ich auch. Mhm. Ja? Ich habe auch die letzten Jahre im Studio 2, was für mich so ein bisschen ganz eine andere Art von Moderation und Arbeit war, viel gelernt. Mhm. Aber natürlich irgendwann einmal hast du das Gefühl, okay, das Moderieren, das ist jetzt das Level, wo ich das kann. Und so ist das. Da kann ich nicht mehr so wahnsinnig viel. Ein bisschen was lernt man immer, ja, aber so wahnsinnig viel. Aber ich habe so viel für mich selbst jetzt gelernt und ich habe das Gefühl, mein Hirn ist gefordert und das ist einfach schön.
Ja, das klingt doch sehr schön, wenn du das beschreibst. Und eines deiner Projekte ist ja dein eigener Podcast zum Thema Menopause. Mhm. Wie bist du auf das Thema gekommen? Warum hast du genau dieses Thema ausgewählt?
Naja, so wie die meisten Frauen, die darüber jetzt laut sprechen aus eigener Betroffenheit. Bei mir hat das angefangen vor ungefähr 10 Jahren, also nicht ganz so spät, also mit Mitte 40.
Mhm. Und das heißt, ich wäre jetzt eigentlich auch schon.
Ich weiß nicht genau, wie alt du bist, aber.
44.
Oh, du hattest ungefähr. Ist ja sehr individuell. Ja. Ja, und ist auch nicht bei jedem gleich. Mich hat es ziemlich gebeutelt. Mhm. Und was mir vor allem passiert ist, und das erzählen mir sehr viele Frauen, mit denen ich hier sitze, wo wir jetzt auch sitzen, dass vor 10 Jahren es wirklich noch einen ganz schlechten Wissensstand gab. Mhm. Und viele von uns auch an Ärzte gekommen sind, die denen gesagt haben, ah, sie sind jung oder ist nichts und da muss man durch. Und so saß ich dann mit Wallungen in ZipLive-Sendungen und habe nächtelang nicht geschlafen und. Wahnsinn. Und ging mir nicht gut. Und ich habe ja ein paar Bücher geschrieben und die haben fast alle auch einen Frauenfokus, weil mich Gleichberechtigung immer schon sehr, sehr interessiert und weil es mich auch wahnsinnig ärgert, dass wir da manchmal 3 Schritte zurückgehen und nicht nach vorne. auch im Hinblick auf jetzt die Generation meiner Tochter. Ich hätte so gern, dass die das besser haben. Mhm. Und das gehört ja auch dazu, weil du kommst ja dann sehr schnell auch zum Thema Gendermedizin und wie schaut es da aus. Und das war nicht mein Ziel, dass ich sofort mit einem Podcast starte, eigentlich, wenn man noch da, ob man das leisten kann, einen Podcast zu machen. Und dann hat sich eine super Kooperation ergeben und ich arbeite inzwischen als Moderatorin auch für Corporate Podcasts in anderen Dingen und ich liebe das Podcasten und das ist so ein Teil meiner Arbeit, die ich mitgenommen habe. Also das ist das, was ich eigentlich am meisten immer geliebt habe, auch in meinem Job mit Menschen Interviews zu machen und zu führen. Und ich glaube, das kann ich auch. Und das habe ich ja mitgenommen und das macht dann halt einen Spaß. Mhm.
Das heißt aber, das Thema Menopause, der Grund, warum du das gewählt hast, war, weil du es mehr vor den Vorhang bringen wolltest.
Ganz unbedingt.
Ja, stimmt. Es wird nicht so viel, also jetzt immer mehr, glücklicherweise, aber eigentlich nicht so viel darüber gesprochen.
Und es wird immer mehr darüber, ich habe gestern erst mit einer Freundin geredet, es wird immer mehr darüber gesprochen. Ich glaube, es ist aber immer noch so ein Blasenphänomen, ja. Und dann ist das irre, ich war unlängst bei einer Podiumsdiskussion selbst, also sozusagen als Expertin am Podium, und dann haben wir darüber diskutiert, wie schaut das aus, was darüber gesprochen wird, was ins Bewusstsein rückt und wie ist das Echte. Und im echten Leben sozusagen, Hormonambulanzen sperren zu. Es gab vor 30 Jahren Behandlungen auf Krankenkasse, die Krankenkasse nicht mehr zahlt. Irgendwie. Es gibt eigentlich für viele Frauen immer weniger Anlaufstellen. Ich habe hier mit einem sehr, sehr erfahrenen, wahnsinnig wirklich tollen Experten zum Thema Osteoporose auch gesprochen, der hat in Wien in den, glaube ich, 80er, 90er Jahren ein Ambulatorium Klimax eröffnet. Das musste er jetzt on hold machen, weil die Krankenkasse zahlt das nicht mehr irgendwie. Es gibt teilweise Medikamente nicht mehr, die es gab. Und das finde ich so irre. Man hat das Gefühl, es passiert was und es wird geredet. Ja, es wird geredet, aber de facto wird es nicht leichter. Und das ist ein wahnsinniger Motivator für mich, da weiterzumachen.
Ja, na, das verstehe ich. Ja, ich höre das jetzt auch so zum ersten Mal, ja, weil ich selber mich tatsächlich noch gar nicht so viel damit auseinandergesetzt habe, obwohl, wie ich deinen Podcast eben gehört habe, habe ich dann gemerkt, ja, aha, 44, da bin ich eigentlich schon die Zielgruppe. Aber es ist wirklich ein Wahnsinn, dass das so, ja, dass es da so wenig Unterstützung gibt. Und auch, wie du sagst, wie es dir in der Arbeit gegangen ist.
Das können also viele Frauen halt erzählen. Ja. Ja. Jetzt hast du es als Frau schon per se ein bisschen schwieriger als Männer. Es gibt auch Männer, die erleben schiere Geschichten. Und ich bin mittlerweile in einem Alter, wo in unserem Freundeskreis auch viele Männer erlebt haben, gegen Ende ihres Berufslebens werden sie dann irgendwie kaltgestellt, weil sie zu teuer werden. Oder Dinge. Also auch Männer erleben Altersdiskriminierung. Und ich rede in meinem Podcast sehr bewusst gerne auch mit Männern. Ja. Und ich finde, das ist ja auch ein Thema, ein gesellschaftliches Thema, nicht nur ein biologisches, wenn man so will. Und es geht um Sichtbarkeit auch. Und das ist halt auch etwas, irgendwie, dass Frauen in diesem Alter, ja, klar, man wird älter und das ist irgendwie so ein Stichwort fürs Älterwerden. Also nicht anstreifen und nicht machen. Und darum ist mir das auch total wichtig. Und je tiefer ich in dieses Thema eintauche, desto mehr habe ich das Gefühl, dann kann ich ewig machen im Podcast. Also schauen wir mal.
Ja, Sichtbarkeit, das ist ein gutes Stichwort. Und auch zu zeigen, wie viel Erfahrungsschatz man mit dem Alter einfach weitergeben kann und wie viel man da beitragen kann. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen.
Alles gut, ich mache einen Schluck Wasser da.
Ja, gut, dass wir überschneiden können. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Berufswechsel und zu der Angst, von der du gesprochen hast, wo du festgestellt hast, das Einzige, was mich davon abhält, ist meine Angst. Ja. Wie bist du dann damit umgegangen, mit dieser Angst?
Ja, in dem Coaching-Prozess. Ganz eindeutig. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, ich habe mir den Zettel aufgehoben zu Hause. Sie hat mir den auch mitgegeben. Die hat mir das dann so auseinandergedröselt und hat mir diese Angst irgendwie ein bisschen zerlegt. Und hat es natürlich auch relativiert, das muss man schon auch dazu sagen. Irgendwie, es war halt immer so, wie du auch gesagt hast, ich hatte diesen wirklich sicheren Job. Diese ganz große Sicherheit, im Verhältnis immer noch eine sehr sichere Geschichte, aber die ganz, ganz große Sicherheit ist es auch nicht mehr. Wie ich den Schritt gemacht habe, war Österreich vor der Situation, dass möglicherweise hier die FPÖ an die Regierung kommt und die hat als ganz klar erklärtes Ziel, den ORF zu zerschlagen. Also ganz so sicher, wie das früher mal war, ist es auch nicht mehr. Das hat sie mir mal schon so gesagt, okay, wie sicher ist deine Sicherheit? Wie wichtig ist die Angst? Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, natürlich. Und dann hat sie mir das einfach so ein bisschen aufgedröselt. Und ich habe mir dann halt auch so angeschaut, okay, irgendwie, wie viel brauche ich, um meine Fixkosten abzudecken, irgendwie, wenn alle Stricke reißen, mit wie wenig Geld kann ich auskommen, weil ich habe weder geerbt noch reich geheiratet noch im Lotto gewonnen, also ich muss arbeiten. Und es kommt darauf an, wie erfolgreich ich das jetzt mache oder nicht, wie mein Lebensstandard ist. Aber ich habe mir dann einfach irgendwie Schritt für Schritt angeschaut, okay, eben wenn alle Stricke reißen, irgendwie ich komme eine Zeit lang auch mit wenig aus und so. Und so habe ich mir das irgendwie ganz genau angeschaut.
Das heißt, die Angst war konkret vor der finanziellen Unsicherheit oder gab es da noch eine andere Angst?
Naja, beides, weil ich bin an sich schon ein ehrgeiziger Mensch und was mich schon antreibt, ich wollte natürlich beweisen, dass das funktioniert. Und jetzt stehe ich am Ende dieses ersten selbstständigen Jahres und ich weiß noch nicht ganz genau, wie das steuerlich wird, weil Selbstständigkeit ist ja wieder was anderes. Aber ich glaube, ich habe gleich viel verdient wie im ORF und denke mir, wow, yes, es geht.
Super, ja.
Mit viel, viel Arbeit, muss man auch dazu sagen. Aber ich baue ja gerade was auf.
Ja, ich denke, der Anfang ist immer einfach herausfordernder, als dann, bis es dann ins Laufen kommt. Und bin noch bei der Angst.
Ja.
Wie geht's dir mit Angst vor Fehlern? Hast du Angst, Fehler zu machen?
Na, eigentlich nicht so. Also sonst hätte ich mich, glaube ich, das auch im Nachhinein, schaut man dann ja auch anders auf sich selbst. Ja? Aber ich war mit ganz knapp 25 die damals ever jüngste Moderatorin einer Kurztipp. Und ich denke mal, wie habe ich mir das traut? Und aber es gibt es ja im Archiv, das kann man ja irgendwie anschauen. Und ich denke mal, okay, die waren auch mutig. Und ich war auch mutig. Und natürlich war das auch mit, wenn man so will, Angst. Aber Angst und Herausforderung ist ja dann wieder so auch nahe. Und dann macht man halt auch mal einen Fehler oder man macht es noch nicht so wie es sein soll. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch, weil ich von diesen Präsentationen und Vorträgen geredet habe, irgendwie, da ist die dritte, schaut schon nochmal ganz anders aus, als die erste war. Fehler finde ich, also außer es sind so Kardinalfehler, also ich fände es schlimm, wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Fehler, die Richtung, in die ich gehe, weil das ist nicht meins. Das wäre ein schlechter Fehler. Aber wenn ich dabei, was ich tue, das Gefühl habe, prinzipiell ist das meins, aber ich mache halt Fehler am Weg und andere machen auch Fehler. Wir sind in Zeiten von KI und so mit so oft furchtbar Sprachen, ja, die machen so einen blöden, perfekten Text in der Sekunde. Ich finde es viel schöner, wenn ein Mensch mit mir in einer Fremdsprache redet und er macht halt ein paar Fehler.
Also du kannst gut damit umgehen und es ist nichts, was dich da jetzt vollkommen aus der Bahn
wirft. Nein, wenn ich das Gefühl habe, das sind Fehler, die sind im Rahmen. Also wenn ich das Gefühl hätte, meine Entscheidung wäre ein Fehler, dann würde ich da jetzt nicht gegenüber sitzen, sondern irgendwo im schwarzen Loch.
Ja, ich glaube, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt und eine wichtige Eigenschaft, wenn man so in was Neues geht. Dass man einfach da gut mit sich selbst umgehen kann und nicht zu streng ist.
Ja, und man lernt, ich meine, woraus lernt man? Also ein blöder alter Satz, aber er stimmt.
Aber er stimmt, ja. Wie geht es dir jetzt eigentlich so mit deiner Menopause, um nochmal auf das zu kommen?
Ja.
Du sprichst ja viel mit anderen, es war jetzt ein bisschen abrupt.
Nein, alles gut.
Aber du sprichst viel mit anderen Frauen, wie es ihnen geht.
Also erstens weiß ich jetzt viel. Und zweitens habe ich mich, weil ich jetzt viel mehr weiß, weil das habe ich mich nicht getraut, weil ich auch ich sage jetzt einfach mal so, ich glaube, Fehlmeinung war, dass man ja keine Hormonersatztherapie machen darf, weil dann kriegt man Krebs. Das war diese Geschichte von dieser berühmten 2002er-Studie, die inzwischen revidiert ist. Und ich haben alles, nein, nur alles machen, nur nicht das. Und irgendwann ging es mir auch psychisch und ich habe mich auch selbst nicht erkannt. Ich hatte keine Energie und ich bin schon an sich ein Mensch mit Energie, der dachte, okay, na, jetzt reicht's. Und das war für mich ein irrer Gamechanger. Seitdem habe ich das Gefühl, das mache ich jetzt seit einem Jahr ungefähr, extremst begleitet von einer Ärztin, permanent auch mit Blutchecks und mit Geschichten. Ich gehe zu allen Vorsorgeuntersuchungen. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig auch und akribisch. Denke mir, es ist eine Chance, dass man das machen kann auch. Und seitdem, das war mein Gamechanger. Und ich hätte ohne den Beginn, da einfach irgendwie eine ganz leichte Hormonersatztherapie zu machen, sicherlich diesen beruflichen Wechsel mir auch nicht zugetraut. Ich hätte nicht die Kraft dafür gehabt, wenn du seit Jahren nicht mehr schläfst irgendwie und schwitzt. Und
Wahnsinn.
Kannst du nicht. Ja.
Oh Gott, das klingt. Da frage ich mich gerade, was auf mich zukommt.
Naja, das hat ja nicht jeder gleich.
Ja. Ja, aber es ist gut zu wissen, man kann was machen, es gibt gute Methoden
und ganz unterschiedliche.
Und man kann sich unterstützen lassen.
Es muss ja nicht jeder, also ich finde, das ist so individuell und Hormone ist halt sowas wahnsinnig Komplexes. Und der einen hilft, also ich habe es auch mit TCM lang versucht und mit Akupunktur, das hat mir ein bisschen geholfen, aber eben leider nicht genug und anderen hilft das schon genug. Ich glaube, es ist die Zeit, wo man wirklich in sich selbst ein bisschen mehr hineinhören sollte. Da bin ich auch nicht so wahnsinnig begabt. Bin jemand, der so immer schaut, es rennt und rennt und rennt und bin gewohnt zu organisieren und habe halt so lange auch als allein gestemmt, dass man dann vergisst, auf sich selbst zu hören. Wenn man das aber tut, dann merkt man eh, wo die Richtung geht. Und wenn man dann den Zugang zu den richtigen Informationen hat, dann kann man sich entscheiden.
Mhm. Ja, das klingt gut, ja, das auf sich selbst zu hören. Und vielleicht ist auch die Menopause noch einmal so ein Moment, wo man auf den Körper zurückgeworfen ist als Frau.
Und die Psyche und, aber auch. Mh. Ja. Also ich glaube schon. Und ich bin auch jemand, der schwer Nein sagen kann. Also jetzt schon, aber und vielleicht bin ich habe in diesem Jahr ein, zwei Sachen sind an mich herangetragen worden im beruflichen Ding, wo ich das Gefühl gehabt habe, nein, das ist nicht okay. Und ich habe mich, obwohl ich so noch am Anfang bin, getraut, Nein zu sagen. Auf das bin ich ganz besonders stolz. Das war nicht leicht.
Ja, aber da bin ich voll bei dir. Also mir fällt es auch schwer. Und jedes Mal, wenn ich es mache und merke, das ist jetzt einfach für mich richtig, es fühlt sich dann so gut an.
Ja, aber es ist nicht so einfach.
Es ist überhaupt nicht einfach. Ja. Nein, nein. Zum Schluss noch, hast du einen bestimmten Satz oder auch ein Mantra, das dich so in deinem Veränderungsprozess begleitet? Etwas, an das du da immer wieder gedacht hast?
Nein, weil ich eben nicht so gut in Selbstversorgung bin, aber es fällt mir schon etwas ein. Mhm. Es ist kein Mantra und kein Satz, aber ich war ein paar Mal in meinem Leben an so Entscheidungspunkten, wo ich dann gehüpft bin und mich getraut habe, privat wie beruflich. Mhm. Ja? Also ich habe auch mit Anfang 30 mein Privatleben sehr radikal nochmal verändert und dann sehr schnell meine Tochter bekommen. Und da war aber klar, okay, das ist eher etwas, wo ich nicht im sicheren Hafen bin, sondern, also ich war immer und bin jetzt auch wieder sehr lang in einer sehr schönen und mir sehr, sehr wichtigen Beziehung, war eigentlich immer so ein Beziehungsmensch. Und genau in der Phase, wo ich dann meine Tochter bekommen habe, war ich auf einmal Single, mehr oder weniger, und mit Kind und so. Und das war aber damals eine ganz riesengroße Liebesgeschichte. Und ich saß zu Hause und ich habe mir gedacht, ich möchte nicht im Altersheim sitzen und mir denken, was wäre gewesen, wenn ich mich das getraut hätte. Und das war jetzt auch ein bisschen so im Beruflichen. Ich möchte nicht am Ende meines Lebens zurückschauen und mir denken, da habe ich mich nicht traut und da bin ich den bequemen Weg gegangen. Und dass man das Gefühl entwickelt, man hat das versäumt. Also das kann dazwischen sehr hart sein und das war, also alleinerziehend zu sein, war sehr hart. Da merke ich erst im Nachhinein, wie viel Energie ich da verbraucht habe. Auch, ja. Aber ich bin trotzdem total froh, dass ich das so abgesehen habe, was meine Tochter das Großartigste ist, was mir hat passieren können. Aber sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil ich möchte nicht einmal am Ende des Lebens irgendwo sitzen, verbittert und mir denken, hätte ich mir das angeschaut, das wäre vielleicht mein Glück gewesen oder wäre ich den Weg gegangen, das wäre vielleicht für mich besser gewesen. Mhm. Also ist jetzt kein Mantra oder so, aber das ist vielleicht so ein bisschen etwas, wo ich immer wieder im Leben hingekommen bin.
Mhm. Deinen eigenen Weg.
Ja, und das zu probieren und zu hüpfen, obwohl es unsicher ist. Ja.
zu hüpfen ins Ungewisse.
Ja.
Ja, na, das klingt gut, Birgit. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, ich bedanke
für
mich.
Das spannende Gespräch.
Lustig, mal hier auf der anderen Seite
ja,
zu sitzen.
Ja, absolut. Und auch für deine Offenheit. Ja, und ich wünsche dir alles Gute für deinen Podcast auch, den du hier jetzt gleich.
Ich für deinen. Ich finde das ja, du machst dir auch gerade so eine. Wir haben ein bisschen geplaudert vorher.
Ja, deswegen rede ich ja mit dir
Geschichte.
Darüber.
Ich finde das total super.
Um auch zu sehen, wie das andere Frauen machen ja. Und wie es ihnen dabei geht.
Ich wünsche dir auch das Allerbeste. Wir sehen.
Ja, danke gut, schön.
Sicher eine
danke
gute Entscheidung.
Schön. Ich kann mal in einem Jahr nochmal reden.
Ja, ja, ja.
Dann
sitzen wir dann
auch
da.
Austauschen, ja. Und mit deinem Podcast geht es ja jetzt auch live weiter, habe
ja.
ich gehört.
Das
möchtest
freut mich
du da
sehr,
noch
sehr.
Kurz was dazu sagen? In der Kulisse,
sehr
glaube ich.
Ja, in der Kulisse. Ich freue mich wahnsinnig. Jetzt sind mal 3 Termine geplant, vielleicht werden es mehr. Schauen wir mal. Der erste am 15. Februar mit Gabriele Kuhn vom Kurier. Am 15. März, das finde ich sehr, sehr lustig. Also Gabriele Kuhn wird sicher großartig. Am 15. März wird es für uns, glaube ich, sehr speziell, weil meine ehemalige Moderationskollegin Verena Scheitz ist mein Gast.
Okay.
Und das wird lustig. Und dann noch die großartige Monika Ballwein im April. Und ich finde das sehr schön, weil der Austausch ist auch so wichtig. Ich habe immer das Gefühl, Frauen haben gern Austausch. Auch als Mamas haben wir uns irgendwie ausgetauscht und jetzt auch wieder. Und ich hoffe, dass das ein bisschen auch ein Community-Treffen wird, wo man sich einfach dann zum ersten Mal vielleicht begegnet und sich austauscht und das tragt uns, glaube ich, durch eine Phase, die vielleicht immer nicht nur so einfach ist. Also das ist auch so gedacht ein bisschen als Treffpunkt.
Mhm, absolut, das gibt wirklich Kraft, sich da auszutauschen.
Ja,
und
auf der Kulissenseite sieht man schon, wann das ist, gibt es auch schon die Tickets.
Super, na, vielen, vielen Dank. Also ja, heißer Tipp, Tickets kaufen für die Kulisse.
Gut. Dankeschön.